Moin aus Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei im Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Warling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Und wir haben heute noch eine Britta da, nämlich Dr. Britta Beil. Das wird eine Herausforderung für diese Folge, weil wir das, also wahrscheinlich für mich schon herausfordernd, aber auch für die Hörerin, das zu unterscheiden. Wir gucken mal. Es hat einen besonderen Grund, weil die Britta, die heute das erste Mal dabei ist, aus einer ganz anderen Richtung kommt.
Ich wollte gerade sagen, es ist doch auch unser erster nicht-juristischer Gast, oder?
Das stimmt. Nicht, ja?
Abgesehen vom Steuerberater. Nee, wobei, du hattest zwischenzeitlich in meiner Pause, stimmt. Hattest du auch nochmal, aber ja, naja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja,
hallo erstmal.
Hallo, genau.
Hallo, danke, so. Was für eine Ehre.
Und wir werden gleich sehen, es hat einen speziellen Grund, warum du hier bist, aber vielleicht vorweg gerne ein paar Worte zu dir. Was machst du gerade? Wo kommst du her? Und dann gucken wir mal, wie wir zum Thema kommen.
Sehr gut. Also, wie du schon sagtest, mein Name ist Britta Beil und ich arbeite als Labormedizinerin, habe aber vorher in der Kardiologie gearbeitet und liebe es sehr, mit Patienten zusammenzuarbeiten, was für einen Labormediziner ja jetzt nicht so typisch ist.
Eigentlich gar kein Kontakt so richtig.
Genau,
ne?
Richtig. Ja. Genau, richtig. Ist aber sehr praktisch, um das mit Familie und Kindern zu kombinieren. Mhm. Also insofern hat man ja manchmal viele Gründe, wie man zu seiner Fachrichtung kommt. Aber mein Herz hängt trotzdem immer noch an den Patienten und ich habe auch ganz lange in der Uniklinik gearbeitet und da auch in der Kardiologie und ja, war auch zwischendurch mal wieder ein bisschen am Überlegen, ob ich wieder mehr in die Patientenversorgung gehe und habe insofern über die Labormedizin hinaus auch noch ein bisschen, ja, zum Patientenkontakt.
Ja.
Mit anderen Worten, Gesamt-Niendorf. Bei jedem kleinen medizinischen Problem zu jeder Tages- und Nachtzeit ruft man eigentlich Britta an.
Also aktuell arbeite ich auch im MVZ Rheuma in der Innenstadt und mache da eigentlich die Corona-Sprechstunde.
Ah, okay. Ja, jetzt müssen wir die Katze aus dem Sack lassen irgendwie. Was führt dich zum Thema Organspende oder welche Verbindung hast du zu dem Thema ganz persönlich?
Also in meiner Zeit in der Kardiologie habe ich mit Herztransplantierten zusammengearbeitet und zwischenzeitlich habe ich auch in der Tat mal überlegt, ob ich über die Deutsche Stiftung für Organtransplantation auch wieder mehr eben Kontakt in diesem Bereich bekomme. Und da die Arbeitszeiten aber ziemlich schwierig sind, mit Familie zu koordinieren oder kombinieren, bin ich dann doch bei der Labormedizin geblieben und habe da jetzt so meine kleine Nische halt eben, indem ich auch Impfmedizin mache und jetzt aktuell noch eine Zusatzbezeichnung für Ernährungsmedizin mache und lieber darüber dann den Patientenkontakt habe. Den lebendigeren.
Ich wollte gerade sagen, ja,
als bei der DSO.
Ja. Ja, DSO ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Stichwort auch, um so ein bisschen irgendwie zu verstehen, überhaupt wie funktioniert vielleicht auch dieses ganze Thema Organspenden in der Praxis. Welche Rolle hat das und was macht das?
Also die Deutsche Stiftung Organtransplantation ist letztendlich die Organisation, die die Transplantation betreut, nachdem der Hirntod des Patienten festgestellt wurde, koordiniert dann die ganzen Angehörigengespräche, stellt Teams zusammen für die Entnahme und dann eben auch die Transplantation, macht vor allen Dingen die ganzen Untersuchungen und guckt, ob der Patient wirklich Organ spenden kann und ob die Organe gespendet werden können.
Mhm.
Aber erst alles nach dem Hirntod.
Ja. Das.
Aber ganz kurz, habe ich schon mal ganz kurz eine Eingangsfrage. Ne? Bei uns ist das Thema ja immer dann aktuell, deswegen sind wir auch so zusammengekommen bei unserer Patientenverfügung.
Mhm.
Und da sagen wir auch immer, also der Eingangssatz ist so sinngemäß, mit einer Entnahme von Organen und von Gewebe nach meinem Tod, dann können die wählen, bin ich einverstanden oder bin ich nicht einverstanden. Und da hatte ich neulich die Diskussion dann mit einem Mandanten und ich konnte ihn nicht abschließend beantworten, nach meinem Tod, was ist damit gemeint? Damit ist dann ja der Hirntod gemeint, oder?
Genau.
Weil, ne, also das ist vielleicht eine dumme Frage, aber wenn man jetzt vollständig tot ist, dann kann man ja auch keine Organe mehr entnehmen, oder?
Ganz genau. Also der Hirntod, das ist die Grundvoraussetzung, also nur mit dem Hirntod, der unwiderruflich ist und kann man dann halt erst sagen, ja, der Patient ist wirklich tot und die Organe können zur Verfügung gestellt werden. Wichtig ist dazu noch zu wissen, dass man halt weiter, aber natürlich, tja, jetzt muss ich das doch nochmal neu formulieren.
Ich glaube, du meinst, man man ist hirntot, man hängt aber noch an einer Herz-Lungen-Maschine beispielsweise.
Ganz genau.
Damit die Organe weiter versorgt werden, weil ich bin ja keine Medizinerin, aber nach meiner Vorstellung, wenn man hirntot ist, hört im Grunde genommen ja auch die sonstige automatische, also die Versorgung des Körpers automatisch auf, oder?
Ganz genau. Und die Organe müssen ja weiter durchblutet sein, ne? Die dürfen ja nicht ischämisch sein. Also es ist ja eh schon in der Zeit der Entnahme bis zur Transplantation, da gibt es ja eine kurze Ischämiezeit. Und das geht natürlich nicht, wenn man noch nicht geprüft hat, ist das Organ, kann das zur Verfügung gestellt werden oder nicht. Also die Herz-Kreislauf-Funktion muss aufrechterhalten werden, aber es ist künstlich. Der Patient ist trotzdem tot. Für die Angehörigen kann das natürlich trotzdem unangenehm sein, weil man nicht einen typisch Toten dann vor sich liegen hat, wie man sich das vorstellt. Die Haut ist ja noch warm. Und das ist eben sehr wichtig auch zu dem Zeitpunkt. Aber dafür ist zum Beispiel, sind dann die Mitarbeiter der DSO eben auch da, die diese Angehörigen die ganze Zeit über begleiten und auch also wirklich sehr gut betreuen während dieser ganzen Zeit um die Transplantation drumherum und auch noch darüber hinaus.
Sind das dann psychologisch geschulte Mitarbeiter oder tatsächlich Psychologen oder?
Zum Teil, also ich kann das jetzt nur in Hamburg halt sagen, wie das da war und auch nur zu dem Zeitpunkt, als ich mich da beworben habe. Da sind das halt oftmals Krankenschwestern und Krankenpfleger, die auch aus dem Bereich der Intensivmedizin kommen, weil die Patienten liegen ja auf der Intensivstation, das ist ganz wichtig. Und da drin Erfahrung haben. Und dann sind es natürlich auch Ärzte, die das mit betreuen. Also in dem Fall wäre ich in Hamburg dann sogar, ein Kollege hatte aufgehört, dann die einzige Ärztin gewesen, die das noch mitgemacht hätte. Also das erleichtert das manchmal in der Klinik, weil wenn der Hirntod festgestellt ist, muss man halt bei dem Patienten sehr umfangreiche Untersuchungen machen. Und das ist halt wie so oft, genauso wie mit Geburten von Kindern. Also leider passiert es meist nachts. Nein, also oftmals halt, genau. Und dann muss man halt erst den entsprechend zuständigen Arzt dann halt finden. Und da erleichtert das natürlich schon, wenn man selber Arzt ist und schon einige Sachen machen kann und abnehmen kann. Weil das natürlich auch für so ein Krankenhaus auch nochmal ein deutlicher Mehraufwand dann ist, wenn wirklich ein Patient zur Organspende da ist. Und deshalb kommt eben von der DSO auch ein Team, was dann halt entsprechend hingefahren wird in die entsprechende Klinik, um das dann zu prüfen und eben auch gerade die schwierigen Gespräche mit Angehörigen und so zu übernehmen dann.
Das heißt aber, es geht dann schnell, ja? Weil das ist auch immer wieder eine Frage, wenn derjenige sagt, ich möchte ja eigentlich nicht künstlich am Leben erhalten werden. Wir wissen ja, die Person ist jetzt eigentlich schon tot. Das heißt, sie wird nicht am Leben erhalten, sondern lediglich die Organfunktion beziehungsweise die Versorgung wird aufrechterhalten. Und dann ist ganz häufig die Sorge, liege ich dann da noch tagelang oder wochenlang, werde ich dann quasi monatelang konserviert, bis jemand mein Organ braucht?
Genau, das kannst du dich auch fragen.
Nee, das ist eben nicht so. Also sofern der Hirntod festgestellt wurde, und das muss man sich so vorstellen, das ist eine sehr komplexe Diagnose, die man dann auch stellt oder Tatsache, die dann halt vorliegt. Das ist dann letztendlich ein Team, was aus zwei Ärzten auch besteht, die eigentlich unabhängig auch nichts mehr mit der Organspende hinterher zu tun haben. Das sind in der Regel Intensivmediziner, Fachärzte, die auch langjährige Erfahrung haben oder Neurologen. Und die stellen dann wirklich sicher, dass Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm nicht mehr funktionsfähig sind und zwar unwiderruflich. Und insofern werden die Untersuchungen auch in Abständen stattfinden. Also das ist nicht nur eine einmalige Untersuchung, die werden mehrfach noch in einem bestimmten Zeitraum bis maximal 72 Stunden dann durchgeführt.
Ne? Okay, aber das ist schon mal 72 Stunden, hast du sozusagen diese Untersuchungsspanne.
Ja, also kann sein im längsten Fall. Mhm. Also oft ist es halt auch, dass man schneller zu dem Resultat kommt. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was der Grund war
des
Todes.
Und
Das findet aber nur statt, wenn man weiß, man hat jemanden, der potenziell Organspender ist, oder findet das bei jedem so
findet
statt?
Findet bei jedem statt.
Okay.
Also das ist generell was, deshalb muss man sich auch keine Gedanken machen, dass man halt denkt, okay, ich bin jetzt Organspender und nachher wird bei mir das nicht eingehalten oder entsprechend geprüft, das ist auf gar keinen Fall so. Das wird
wissen
bei jedem
die Ärzte
Patienten
das?
Gemacht. Ja.
Also, aber wissen die Ärzte, ob ich Organspender bin? Also wenn du sagst, es sind zwei Ärzte, die unabhängig voneinander den Hirntod feststellen und das bei jedem.
Nein, obwohl das kann ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau sagen, ob das zu dem Zeitpunkt schon mal Thema ist. Nee, also kann ich gar nicht hundertprozentig ausschließen. Okay. Ich würde jetzt halt sagen, nicht vordergründig. Mhm. Vielleicht spricht man im Gespräch schon, Mensch, wir haben ja auch noch einen Organspendeausweis und müssen halt dann nochmal gucken, doch vielleicht schon, aber das kann ich nicht genau sagen.
Aber das ist interessant zu wissen, dass das wirklich auch von verschiedenen Ärzten geprüft wird, weil davor haben ganz viele Menschen Angst. Sie denken dann komme ich ins Krankenhaus und wenn ich jetzt die Patientenverfügung habe, dann werde ich ganz schnell abgeschaltet. Mhm. Und dann sage ich auch immer schon, nein, das ist definitiv nicht so. Aber mir fehlt bislang so ein bisschen die Argumente, ne?
Ja.
Ne? Weil wir es einfach auch nicht wussten.
Mhm. Genau, nee. Also und das spielt auch für uns als Arzt in der Klinik keine Rolle, ob jemand Organspender ist oder nicht. Wir haben einen Meineid geleistet und wir sind
Meineid?
Ich hoffe, du hast keinen Meineid geleistet.
Das müsst ihr unbedingt rausschneiden.
Ja, das bleibt ziemlich sicher drin, glaube ich.
Bloß Huch, nicht.
Also ihr habt einen Eid geleistet.
Wir haben einen Eid geleistet. Ja. Guck mal, das erste Mal bei so einer Sendung und dann quatscht man so konzentriert, dass sowas dabei rauskommt. Nein. Also wir haben einen Eid geleistet, dass man natürlich Leben rettet und das ist vollkommen egal, ob jemand einen Organspendeausweis dabei hat oder nicht. Es wird ja immer alles getan, um Leben zu erhalten.
Ist es richtig, dass dann dieser Fall eigentlich relativ selten ist, wenn jemand in dem Sinne stirbt, laienhaft gesagt? Es muss schon relativ viel zusammenkommen, ne? dass man überhaupt einen Fall hat für eine Organspende, ne?
Ja, also es gibt ja so einige Einschränkungen, wann man nicht Organspender sein kann. Also es ist zum Beispiel, wenn man bestimmte Infektionskrankheiten hat oder wenn man eine akute Krebserkrankung hat, dann geht es halt nicht. Aber ansonsten, Alter spielt ja zum Beispiel wenig Rolle, weil
das
wir eben...
Das ist spannend, weil das sagen total viele. Ach, ich bin ja eh schon viel zu alt dafür. Ja, genau.
Ja. Also in der Tat spielt es nicht so eine große Rolle. Also man kann auf jeden Fall ein Organ spenden, aber natürlich die entsprechenden Ärzteteams, die für die Entnahme und für die Transplantation zuständig sind, entscheiden dann, ob das Organ und bei wem das Organ dann halt eingesetzt wird. Niere ist ja immer noch so das... was am meisten gebraucht wird beispielsweise. Und es gibt halt bei der Transplantation noch eine Kategorie Old for Old, heißt es. Also wo man eben durchaus sagt, also man guckt natürlich, dass die Altersstufen in etwa kompatibel sind. Man würde natürlich jetzt ungerne von einem zu alten Menschen einem jungen Menschen das Herz transplantieren. Aber da gibt es eben Abstufungen und Organe werden wirklich benötigt. Und auch wenn jemand 65 ist und eine Niere benötigt, was dann medizinisch schon alt ist für eine Transplantation, ist dann halt so, dann also ab 70, ich weiß, das kann ich auch gar nicht mehr genau sagen, ob das immer noch so ist, aber zu meinem Zeitpunkt, als ich in der Herztransplantation gearbeitet habe, waren so Patienten, die über 70 waren, hatten keine Chance mehr, ein Herz zu bekommen, weil einfach die Organmenge zu gering ist. Und man hat ja eine Liste, wo man dann letztendlich über Eurotransplant halt guckt, wer kommt jetzt für das Organ in Frage. Und da werden eben solche Abgleiche gemacht. Und wenn der Patient ja in Anführungsstrichen zu alt ist, über 70 ist für uns ja heute kein Alter mehr so, ne, dann hat man da ehrlich gesagt schlechte Karten.
Das heißt, es gibt so eine Prioritätenliste?
Ja, genau.
Kannst du sagen, welche Kriterien da?
Ja, also es ist halt so, dass wenn ein Patient bestimmte Werte aufweist, also beispielsweise eine sehr schlechte Herzfunktion hat, die also wirklich extremst schlecht ist und schon schlechte Sauerstoffsättigung hat und eine sehr weit fortgeschrittene Herzinsuffizienz hat, sodass man letztendlich zu dem Schluss gekommen ist, dass er ein Herz braucht, dann das Gleiche gilt jetzt auch für Niere, ne? Wenn der dialysepflichtig ist und der Körper einfach nicht mehr schafft, entsprechend damit umzugehen, mit diesem Zustand des Organs, dann entscheiden halt die behandelnden Ärzte anhand von Werten, wie dringlich das ist. Da gibt es unterschiedliche Abstufungen, Urgency, High Urgency. Wenn die Patienten High Urgency gelistet sind, liegen sie in der Regel auch im Krankenhaus in der Zeit und warten dann auf ihr Organ, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind, ohne das Krankenhaus und ohne eine Versorgung und ohne ja, zu leben. Und das ist es dann eben, ne? Dann guckt man entsprechend, wer steht auf der Liste. Dann muss man natürlich noch abgleichen, ob Blutgruppe und die Gewebemerkmale, die HLA-Merkmale übereinander stimmen und guckt, für wen denn das Organ unter Umständen geeignet ist. Aber das macht dann schon Eurotransplant.
Das heißt aber, wenn ich jetzt, ich nehme an, ich habe einen 60-Jährigen und ich habe einen 20-Jährigen und das Organ kommt aber vielleicht tatsächlich von einem 65-Jährigen, dann würde ich ja eigentlich erwarten, so aus der Laiensphäre, dass der 20-Jährige irgendwie Vorrang hat, aber dann würde wahrscheinlich sogar der 60-Jährige das Organ bekommen, weil es besser passt.
Ja,
weil es eben das entsprechende Alter hat, ne?
Ja, es kommt natürlich drauf an, wie lange ist man schon auch auf der HU-Liste, so wird sie halt genannt. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen, ob ein Organ wirklich für jemanden passt. Also wie gesagt, Blutgruppe, dann die HLA-Merkmale, dann muss man gucken, es kann dann unter Umständen auch sein, dass das Explantationsteam erst sieht, wenn es das Organ wirklich sieht, passt das jetzt? Und wird gesprochen mit dem Zentrum, wo das dann eben entsprechend transplantiert wird, ob das passend für den Patienten ist, ne? Also Gewicht, Habitus, und das spielt alles mit eine große Rolle. Also es ist nicht so einfach, auch wirklich den oder das geeignete Organ für den richtigen zu finden, so, ne? Das ist eben natürlich auch schwierig. Darum haben wir eben auch so eine große Liste und darum ist das alles über Eurotransplant gesteuert.
Und Eurotransplant ist dann allgemein Europa, das heißt, mein Herz könnte dann auch in Frankreich, also wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Ja, Eurotransplant ist in der Tat so, dass da, das sind sieben Länder, die mit dabei sind. Das sind Niederlande, Belgien, Luxemburg, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Österreich und Deutschland.
Ja, okay.
Und darunter wird das halt gesehen. Also da kommen wir jetzt zu euch dann juristisch letztendlich. Das ist eben, weil es in diesen Ländern eben das Einwilligungsrecht gibt und nicht das Widerrufsrecht. Das könnt ihr besser erklären.
Tada!
Also ich, so richtig, das ist ja jetzt auch nicht unser Fachgebiet, ne, muss man ja mal sagen. Aber im Transplantationsgesetz, so habe ich es jedenfalls verstanden, ist jedenfalls in Deutschland es so, dass es eben diese erweiterte Zustimmungslösung irgendwie gibt. Man soll schon aktiv zustimmen und der Gesetzgeber ist gehalten, alle zu informieren, dass man sich darüber kenntlich machen kann und dann zustimmen muss. Und dann gibt es aber Länder, wo die Transplantation quasi Pflicht ist und wo du, wenn du nicht widersprichst, dann zum Transplantations, wie heißt es denn, zum
dass du dann Organspender
bist. Du bist dann automatisch Organspender.
Ich war aber der Meinung, dass das auch in Österreich so ist. Aber egal. Das war ja hier auch lange in der Diskussion, ob man es entsprechend ändert und anpasst. Und letztendlich ist, meine ich, diese Zustimmungslösung dabei rausgekommen. Ja. Also dieser Aspekt, man soll informiert werden. Man kriegt ja auch seit einigen Jahren regelmäßig von den Krankenkassen irgendwie so Organspendeausweise zugeschickt. Ja, und ist eben nicht automatisch Organspender, während in anderen Ländern man eben automatisch Organspender ist, es sei denn, man sagt, ich möchte das nicht.
Genau.
Ja, und das ist ja auch ganz interessant. Das kann auch gut sein, dass es vielleicht in Österreich so ist. Das ist auch was ich vor dem Podcast nachgelesen habe. Ja, da halt noch alles mit dazu gehört. Ich hatte zum Beispiel auch gedacht, hatte das auch so in Erinnerung, dass Frankreich auch mit dazu gehört, aber das ist eben auch wirklich nicht so. Und was ganz spannend ist, dass man eigentlich wirklich einen Organspendeausweis bei sich führen sollte, auch wenn man keine Organspende möchte, da man, wenn man beispielsweise jetzt im Ausland unterwegs ist und da verunfallt, und also wird man der Organspende, wenn man wirklich hirntot ist, das ist natürlich alles vorausgesetzt, ist man in dem Land dann Organspender, in denen das Widerrufsrecht gilt.
Das ist echt spannend. Also Skiunfall in der Schweiz.
Ich habe das dann so verstanden. Ich habe es auch verstanden. Ich würde es nochmal sehr spannend finden.
Ja, aber ich habe es genauso verstanden.
Das war mir auch
im ein Zweifel bisschen neu. Wird, im Zweifel wird das aber entschärft durch eine Regelung, die dann entsprechend ist wie bei uns, nämlich dass die Angehörigen entscheiden können und dann im Zweifel auch noch widersprechen können, nehme ich an.
Stimmt. Das ist nicht, ja, das kann natürlich wirklich sein. Mhm. Ja, weil das fand ich auch sehr spannend jetzt in diesem Rahmen.
Ja, stimmt. Aber nochmal ganz kurz zu diesem zeitlichen Rahmen. Mhm. Also
stimmt, das haben wir nicht abgeschlossen.
Wenn von dem Moment an, wo die Ärzte bei mir den Hirntod feststellen, also nach 72 Stunden spätestens, wenn jetzt alles so ganz normal verläuft.
Dann meldet das Krankenhaus.
Warte mal, an welchem Punkt, also wie viel Zeit vergeht dann, bis ich dann so ganz platt gesagt meinen Angehörigen übergeben werde und vom Bestattungsunternehmen abgeholt werden kann? Weil das beschäftigt die Menschen, die dann zwar in Anführungsstrichen nur noch an dieser Herz-Lungen-Maschine angeschlossen sind, aber trotzdem haben die das Gefühl, sie werden am Leben behalten, obwohl sie ja eigentlich in der Patientenverfügung gesagt haben, ich möchte, dass alles abgeschaltet wird.
Also das Prozedere ist so, dass wenn der Hirntod festgestellt ist, dann wird die DSO informiert und die stellen dann halt ihr Team zusammen, das dann in das entsprechende Haus fährt und dann halt den Patienten untersucht, die Angehörigen Gespräche macht. Das kann natürlich schon einige Zeit in Anspruch nehmen, bis man, also je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man auch da eintrifft. Aber innerhalb von, also ich würde mal sagen, innerhalb von 12 Stunden sollte das auf jeden Fall abgeschlossen sein und die Organe dann eben entnommen
werden. Echt so schnell?
Das geht ziemlich schnell, ja, weil eigentlich ist es so, dass man innerhalb dieser Schicht, die man dann halt hat, wenn man da, also maximal 24 Stunden, aber das geht schon sehr schnell. Also man braucht ja sehr viele Untersuchungen, die man machen muss. Also der Hirntod ist ja schon festgestellt. Und dann fängt es eben an, dass Blutuntersuchungen gemacht werden, MRT, CT. Also sehr viele Untersuchungen, dass man halt feststellt, das Organ ist jetzt auch wirklich so, dass die, oder dass dann eben entsprechend die Mitarbeiter der DSO auch feststellen, das Organ können wir spenden. So, das ist ja sehr wichtig, dass man das sehr gewissenhaft dann halt prüft, ob das wirklich kompatibel ist und einer Transplantation überhaupt zugeführt werden kann. Und da kommt es so ein bisschen drauf an, wie schnell bekomme ich das MRT-Termin oder den Ultraschall. So, das ist eigentlich das, was so ein bisschen limitiert. Dann wird eine Infektionsdiagnostik gemacht. Man muss, ja.
Das heißt aber, wir reden über Stunden, maximal Tage und wir reden definitiv nicht über Wochen und schon gar nicht über Monate.
Nein, überhaupt nicht. Also es ist ein sehr kurzer Zeitraum und es wird wirklich alles dafür getan, dass das möglichst schnell vorangeht, weil es natürlich auch für das Organ viel besser ist, dann eben entsprechend dann transplantiert zu werden. Es stehen sehr, sehr viele auf der Liste, die dringlichst ein Organ halt benötigen und insofern wird alles dafür getan, dass das möglichst schnell erfolgt. Und die Angehörigen bekommen, also es geht auch relativ zügig und zwar bereits nach der Entnahme der Organe.
Okay. Und also nur so für mich, ist es dann tatsächlich wie im Fernsehen, oder? Das wird dann kommt das Flugzeug, dann kommt das Team, dann wird das irgendwie eingepackt, das Organ, gekühlt und dann geht's weiter ins Flugzeug und dann im Zweifel in eines dieser 7 Länder, wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen.
Genau, ja, genau. Okay, ja. Und man guckt natürlich, das so muss man sich das natürlich, also man hat natürlich diese Liste auf jeden Fall, wo eben auch diese 7 Länder mit dabei sind. Aber man guckt natürlich, dass die Zeiten der Ischämie, also der Nichtdurchblutung, sehr kurz gehalten sind. Also wenn die Organe entnommen werden, ist auch schon in der Spender wird währenddessen schon, der Empfänger wird in der Zeit schon vorbereitet. Das Team wird zusammengestellt. Das ist wirklich, da laufen ganz viele Sachen sehr schnell parallel. Und insofern wird nach der Entnahme ist es in der Tat so, wenn dann eben das Transplantationsteam holt in der Regel dann das Organ ab und transplantiert dann eben entsprechend dann in der Klinik, wo es dann tätig ist und wo sich dann der Empfänger aufhält. Und man guckt, dass die Abstände nicht so groß sind. Also man würde natürlich, wenn wir jetzt, was weiß ich, in Hamburg haben wir jetzt ein Herz, was zur Verfügung gestellt werden könnte, dann gucken wir auch, ob möglichst zeitnah, also jetzt hier jemand steht, der natürlich von der Dringlichkeit in Frage kommt, aber auch so, dass man möglichst gering diese Ischämiezeit hält.
Ischämie heißt das, ja?
Ja, genau, also wo das Organ nicht durchblutet ist, bis es dann eben wieder beim Empfänger angeschlossen ist und wieder,
das ist voll spannend,
genau, versorgt werden kann.
Ja, ist wirklich Wahnsinn, was dahinter steckt.
Ja.
Ne?
Welche Organe können alle gespendet werden?
Das sind ja relativ viele eigentlich. Also das, was am meisten gemacht wird, ist natürlich Niere, Herz, Leber, Lunge, was habe ich vergessen, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm oder eben auch Gewebetransplantationen, ne, die gemacht werden können. Das läuft allerdings ein bisschen anders, das wisst ihr juristisch ja sicherlich auch. Da, ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Auf jeden Fall ist das da eben so, dass das, dass die Gewebe ja auch erst aufbereitet werden, ne? Also das wird nicht so wie eine Herztransplantation direkt dann eben bei dem nächsten Patienten verpflanzt. Also Hornhaut beispielsweise, ne? Oder Knochen.
Ja. Kannst du mal kurz sagen, warum man Hornhaut transplantieren sollte? Also wo das in Betracht kommt?
Ja, das ist eben, also bei, also ehrlich gesagt, augenärztlich kenne ich mich da nicht so wahnsinnig gut aus.
Ach so, okay, Hornhaut. Also,
das ist ja so schön gemein, mein Neidritter.
Genau. Okay, also daran kann ich ja diesen Pediküre gerne mal spenden. Also kein Problem.
Bei Hornhautzerstörung im Auge.
Okay, gut. Ja, siehst du, der Satz war halt nicht vollständig.
Genau.
Ich hatte neulich eine Mandantin, die wollte, dass ich aufnehme, dass auf keinen Fall die Augen gespendet werden, weil sie irgendwie Angst hatte, dass sie dann, das ist jetzt wirklich ein bisschen absurd, aber dass sie dann in dem neuen Körper, mit, also dass der durch ihre Augen dann guckt irgendwie. Und also ich weiß nicht, es war so eine ganz, ganz absurde Theorie. Aber achtet ihr dann da drauf, wenn da steht alles außer das Herz
oder
so?
Ja, das schon. Auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall berücksichtigt. Mhm, genau, das, also man kann es ja auch festlegen, ne, was man spenden möchte.
Ich finde das auf jeden Fall gut. Zum Glück passiert hier auch sowas, nicht nur mir.
Nee, also da, da wird natürlich klar, das wird dann natürlich auf jeden Fall nicht gemacht. Und es gibt natürlich auch Transplantationen, die häufiger stattfinden und einige, die dann eben schwieriger sind. Man hat ja auch, ich weiß gar nicht, wie das juristisch, ob es da noch Unterschiede gibt, auch der Lebendorganspende kann man ja eben auch machen.
Wenn man jetzt sozusagen sagt, ich gebe
einen Teil der Leber, glaube ich, oder? Würde gehen?
Teil der Leber oder Niere. Und das geht aber nur bei Verwandten und bei Verwandten. Und wenn man in einer ganz besonderen Weise jemandem nahesteht. Das wird aber geprüft, also sehr genau von der Ethikkommission.
Also das macht sicherlich auch Sinn, weil ich glaube, das soll dem Organhandel vorbeugen. Ne?
Absolut.
Ja. Also ansonsten
in Deutschland
biete ich meine Niere für 30.000 an, das kann ja auch nicht das Ziel sein.
Absolut nicht. Also das sind auch unabhängige Kommissionen, von der Ethikkommission wird das geprüft. So bin ich zumindest der Meinung, also bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist. Und das ist nicht so einfach. Auch da muss es ja wieder, ne? Blutgruppe, HLA, genau, das muss alles übereinstimmen, Merkmale übereinstimmen und dann kann das nur gemacht werden.
Noch so eine Frage, die sich manche stellen, ist, ob es noch, auch wenn ich hirntot bin, zu einem Schmerzempfinden in irgendeiner Form kommen kann. Wie
kann
ist das?
Kann es nicht.
Ist völlig ausgeschlossen.
Völlig ausgeschlossen. Man guckt natürlich, dass die Hirnstammfunktion eben auch nicht mehr da ist und das bedeutet, dass man nicht mehr spontan atmen kann, also das Atemzentrum ist vollkommen ausgeschaltet. Man kann überhaupt nicht alleine leben, also es geht gar nicht. Man ist einfach wirklich tot, genau, keine Reflexe, das Schmerzzentrum ist ja im Gehirn, das gibt es dann
also,
nicht mehr.
Man kann Reflexe haben. Wenn man hirntot ist, dann ist man auch juristisch tot. Also vielleicht hilft das auch nochmal weiter. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch für die für unsere Besprechung gar nicht so nicht so verkehrt, dass man sagen kann, eigentlich, streng genommen, wird man nicht am Leben gehalten, weil man ist schon tot. Man kann gar nicht mehr am Leben gehalten werden. Mhm. Es werden lediglich wird die Organversorgung aufrechterhalten.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Mhm. Das ist sicherlich, also ich kann mir vorstellen, dass sehr spirituelle Menschen das wahrscheinlich nochmal irgendwie anders bewerten. Mhm. Aber ja, absolut. Rein juristisch und medizinisch ist man schlicht tot.
Ja. Ja, und man bekommt trotzdem dann auch etwas, dass man ich glaube, das ist Muskelrelaxanz, was man noch bekommt. Also das, weil es gibt ja immer so Spontankontraktionen halt noch. Und der Organismus muss ja durchblutet werden, einfach damit die Organe dann eben auch sozusagen haltbar sind und überhaupt es zu einer Transplantation kommen kann. Und das bekommt man dann halt noch, damit es eben nicht unangenehm ist. Aber man hat wirklich also keinen Schmerz. Man ist einfach wirklich tot, juristisch und medizinisch. Man kann nicht mehr allein leben.
Ja. Wir haben das schon so ein bisschen angeschnitten. Wie quasi wird man zum Organspender? Also Organspendeausweis ist quasi eine Möglichkeit, dass ich meine Willenserklärung darbiete. Da könnte ich auch genau das machen, dass ich sage, ja, grundsätzlich ja, aber das und das nicht. Das könnte ich ja dort vermerken. Welche Wege gibt es quasi noch, sich da zu äußern?
Also
auch das haben wir, glaube ich, schon so kurz angerissen.
Ja, genau. Letztendlich, weiß nicht, ob euch noch was anderes einfällt, ist es dann eben, wenn man nicht selber aktiv gesagt hat mit dem Organspendeausweis, dass man Organspender ist oder das damit zeigt, kann es sein, dass man vor dem Tod sich mit seinen Verwandten unterhalten hat und die Angehörigen werden natürlich auf jeden Fall befragt, wenn kein Organspendeausweis auch vorhanden ist, um einfach nochmal abzuklären, ob dieser Wunsch auch ohne Ausweis bestand vor dem Tod.
Was ist denn, wenn die Verwandten sagen, ja, wir haben da nie drüber gesprochen, also ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie mein Vater dazu gestanden hätte, aber ich finde, wir sollten das jetzt machen. Mhm. Macht ihr das
schwierig,
dann?
Ehrlich gesagt.
Also dafür bin ich zu lange raus. Ja, nach dem Transplantationsgesetz müsste die Formulierung heißen, ich denke, mein Vater hätte das gewollt oder mein Onkel oder was auch immer. Also im Grunde genommen muss sich die Person, wie bei allen Fragen in dieser Richtung, in die Situation hineinversetzen. Ja, was hätte derjenige, der da liegt, gewollt?
Mhm. Damit er dann quasi seine Entscheidung ist und nicht die von dem Angehörigen.
Genau, was der Angehörige persönlich empfindet, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Natürlich wird es in 99% der Fälle so sein, dass der Angehörige letztendlich für sich entscheidet. Oder aber ich kann mir auch vorstellen, dass da eine Hemmschwelle ist. Also, dass man sagen würde, selbst wenn man selber die Organe spenden würde, man es aber nicht sicher weiß, dass man dann doch sagt, oh nee, dann lieber nicht. Ne? Mhm. Also, ich war Gott sei Dank noch nie in der Situation, aber ich kann es mir vorstellen.
Und ich würde das auch denken, dass es eben von Arztseite ist es so, sofern da irgendwie ein Zweifel besteht, auf keinen Fall machen. Mhm. Also wer weiß, was dann doch im Nachhinein auch noch davon kommt, wenn ein Angehöriger dann sagt, ach so, ja, aber ich habe ja gesagt, ich weiß das gar nicht und jetzt ist mir aber eingefallen, ach nee, er wollte das gar nicht.
Wenn es mehrere Angehörige gibt, da müsste man sich dann das Rangverhältnis untereinander anschauen. Das eine Kind sagt das und das andere. Also es ist insgesamt schwierig. Also letztendlich fährt man sicherlich am besten, wenn jeder für sich eine Entscheidung trifft und die irgendwie schriftlich festhält.
Auf jeden Fall.
Wie ist es nochmal mit der Patientenverfügung? Das hatte ich am Anfang, glaube ich, schon mitgenommen. Da kann ich ja auch dazu etwas aufnehmen, ne, zu dem Thema.
Also wir haben im Grunde das drin, was auch im Organspendeausweis drin steht. Also jeder kann bei uns das schon mal niederlegen und sagen, ich bin damit einverstanden oder nicht. Weil ich finde, diese Organspendeausweise, weißt du, diese kleinen Kärtchen, wer weiß, wo derjenige die dann hat. Und zumindest meiner Erfahrung nach ist es so, und das berichten mir auch Mandanten ja öfter, dass schon im Krankenhaus die Ärzte fragen, haben sie eine Patientenverfügung oder hat ihre Mutter eine Patientenverfügung? Und dann haben die Ärzte das und dann siehst du es ja auch schon mal schwarz auf weiß, ob der in Frage kommt oder nicht.
Und müssen wir noch mal einen kleinen Ausflug machen, glaube ich, zur Patientenverfügung. Ist das was Notarielles? Bist du da als Notarin mit dabei? Also ist das hinterlegt?
Nee, also wir machen das notariell. Also ich lese es den Mandanten vor.
Wir haben es als Bestandteil der Vorsorgevollmacht.
Genau, als Bestandteil der Vorsorgevollmacht.
Ah, okay.
Aber du kannst es auch nicht notariell machen. Das spielt keine Rolle für die Wirksamkeit.
Ja. Du musst da
aber
auch
so ein bisschen... Könntest du es machen?
Wie,
notariell? Nee, ist nur die Frage so, wer findet dann dieses Dokument im Fall der Fälle und wenn man jetzt sagt, es ist irgendwie notariell hinterlegt, das macht Auffindbarkeit leichter.
Ja, du musst da ein bisschen unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Arten von Patientenverfügung. Also was wir machen, sind ja notariell beurkundete Vorsorgevollmachten, die als Bestandteil eine Patientenverfügung haben.
Ah, okay.
Ja? Ja. Und das ist eine Patientenverfügung, da steht im Grunde genommen drin, also ich mache das jetzt mal platt und kurz zusammengefasst, wenn klar ist, ich bin tot oder fast tot, dann lass mich bitte auch sterben. Ja, dann möchte ich nicht, dass man da noch großartig irgendwelche medizinischen...
Die Kaffeemaschine geht gerade aus.
Ach so. Also wenn klar ist, ich sterbe... Und da kann man nichts mehr tun, dann lasst mich bitte auch sterben. So, und dann haben wir aber, ja, das wirst du sicherlich bestätigen können, einen wahnsinnig weiten Graubereich von man kann vielleicht noch ein bisschen was machen, das hat vielleicht noch eine gewisse Aussicht auf Erfolg, aber vielleicht auch nicht. Und das sind ja so Situationen, in denen man normalerweise, wenn man ansprechbar ist, selber entscheiden könnte, möchte ich diese Behandlung jetzt, möchte ich nicht Chemotherapie durchführen beispielsweise oder möchte ich das nicht. Und das vorherzusehen ist ganz schwierig, deswegen sagen wir in unseren Patientenverfügungen, das soll der Bevollmächtigte entscheiden, deswegen ist das auch ein Dokument. Der Vorsorgebevollmächtigte, der sich um die Vermögensangelegenheiten etc. kümmert, der ist dann auch zuständig, da zu entscheiden. Das Pendant dazu ist die Patientenverfügung, in der der zukünftige Patient versucht, den Arzt direkt anzuweisen. Mhm. Ja, also, dass er eine Entscheidung trifft, die feststeht für den Fall, dass er selber nicht mehr handeln kann. Das ist so die andere Variante. Die hast du in der Regel nicht notariell beurkundet, sondern die ist dann irgendwo aufgeschrieben. Meistens sind das Vordrucke aus dem Internet, wo du dann ankreuzt, ja, nein, vielleicht. Finde ich in der Praxis schwierig. Ich weiß nicht, wie du das beurteilst. Also ich finde die Variante, jemand ist da, der tatsächlich entscheiden kann, besser. Weil der Fall, also eigentlich musst du den Fall, der Eintritt vorhergesehen haben, um eine sinnvolle Patientenverfügung zu verfassen. So, ansonsten müsst ihr als Ärzte immer überlegen, boah, der hätte ja für den Fall, hätte er das gewollt, das kann man übertragen, vielleicht aber auch nicht. Und am Ende ist dann immer eine Entscheidung da, die der Arzt treffen muss. Und da macht man es, glaube ich, den Medizinern deutlich leichter, wenn man jemandem den Auftrag erteilt, entscheide du für mich, wenn ich nicht mehr kann.
Ja, ja, definitiv. Also, ja, das ist halt immer schwierig, so eine Ermessenssache. Und das sind meist sehr schnelle Entscheidungen. Und dann fällt das immer, also in den meisten Fällen eher für den Patienten aus, also lebenserhaltend.
Ja,
das ja, klar, ist halt einfach so, also weil natürlich auch im Krankenhaus musst du dich, das sind ja, also man muss sich einfach auch im Krankenhaus forensisch einfach absichern. Und bevor man irgendetwas unterlässt, macht man es lieber einmal mehr, wenn es noch nicht geklärt ist. Also ja, klar. Das geht halt einfach nicht, dann bringt man sich in Teufelsküche.
Mhm.
Ja. Weil das wird ja immer mehr, dass man im Krankenhaus auch oder in der Klinik, in der Praxis, egal was du machst, immer mehr drauf achten musst und dich noch mal mehr absichern musst, dass man da auch wirklich auf der richtigen Seite ist.
Mhm.
Ja, dann sind wir jetzt an dem Punkt, an dem wir dann immer sind am Ende, nämlich bei einer Schätzfrage.
Ich wollte gerade sagen, wo bleibt
das? Am Ende wird noch mal geschätzt. Aber wahrscheinlich hat die Fachfrau dann doch einen Vorteil bei der Schätzfrage.
Ich glaube nicht.
Na, wir probieren es. Also, die Schätzfrage wäre, wie viele Menschen in Deutschland auf der Warteliste stehen?
Auf der Warteliste?
Ja.
Oh Gott. Nee, das kann ich gar nicht beurteilen.
Das ist gut.
Allgemein auf der Warteliste für alle Organe, die es gibt, oder spezifisch auf ein Organ?
Also, ich habe nur die Zahl generell, wie viele Menschen auf ein Organ warten.
Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich wäre mal 25.000 in Ring.
Deutlich mehr, würde ich sagen.
Ich hätte 10.000 gesagt.
Ich würde nochmal deutlich mehr sagen. Ja? Sagen wir mal.
Also sagst du 25.000 und eins, dann ist alles, was da drüber ist, deins.
Ja.
Nee, das ist noch mehr. Das ist bestimmt noch mehr.
Deutlich. Das ist interessant. Nein, also dann hat die fachfremde Britta gewonnen.
Wie immer.
Ja, wie immer.
Das stimmt allerdings.
Ja, ich habe die Zahl 8.700 Menschen stehen im Moment auf der Warteliste. Und im letzten Jahr gab es 933 Spenden.
Na gut, wenn du das im Verhältnis siehst, das ist schon krass, ne?
Ja, absolut. Wahnsinn.
Und durchschnittlich, da haben wir gar nicht drüber so gesprochen, dass wenn ich Spender bin, bin ich wohl häufig auch Spender von mehreren Organen, nicht wahr?
Ja.
Also im Durchschnitt werden 3,1 Organe gespendet pro Spender.
Genau. Und wie alt ist der durchschnittliche Organspender? Das finde ich auch interessant.
Da bin ich jetzt raus.
Okay.
Das Wesentliche hat er wieder
nicht. Ja, wie
es
immer.
Es ist ja schon oftmals so, dass es eben auch Verunfallte sind. Ne?
Deswegen, also ich
habe... Also jung auch durchaus mal.
Ich habe nämlich vorhin so drüber nachgedacht, als wir bei dem Alter waren, wie das wäre, wenn Kinder eigentlich ein Organ brauchen.
Dann ist es...
Das ist ja wahrscheinlich noch mal ungleich schwieriger irgendwie, weil die kriegen natürlich nicht dann das Herz eines 65-Jährigen. Und das, Gott, ich mag da jetzt nicht drüber nachdenken.
Nee, ist auch wirklich extrem schwierig. Auch gerade auf der Kinderherzstation. Also nun ist es... sicherlich auch so, dass mehr Erwachsene eine Herzinsuffizienz haben als jetzt Kinder. Bei Kindern sind es ja oftmals dann grundsätzliche Organfunktionsstörungen, die die halt haben. Und das ist schon in der Tat schwierig. Das ist auch durchaus so, dass es dann eben einige nicht schaffen, rechtzeitig ein Organ zu bekommen. Ist aber auch bei den Erwachsenen so.
Ja.
Musste ich auch selber erleben.
Können wir letztendlich, ich weiß nicht, wenn du nichts mehr hast, doch eigentlich nur mit dem Appell schließen, dass jeder das für sich
nochmal überdenkt.
Nochmal überdenken
sollte. Der größte Fehler wäre es, nicht zu durchdenken. Ne?
Genau.
Egal, welches Ergebnis dabei rauskommt, aber das Thema, insofern gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ich danke dir, Britta, danke, dass du hier warst.
Danke,
ich danke auch der Britta, die immer hier ist. Und ich danke Mareike. Bis dann.
Und wir danken
Vielen
dir.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.